Vater im Himmel, ich bete auch, dass du noch weiter zu uns redest durch dein Wort und dass du mir hilfst zu reden, Vater. Amen. Ich möchte heute Morgen mal ein Thema anfassen. Das habe ich schon angekündigt, dass ich das mache. Und ich hoffe, dass der Herr mir hilft. Ich denke, wir werden da vielleicht noch einmal oder noch zweimal oder dreimal oder viermal mit zu tun haben mit diesem Thema. Und zwar ist das Thema Möchte jemand nach Hause gehen? Also ich muss so predigen, dass es jugendfrei ist. Also, wir wollen heute mal über das Thema Sex sprechen. Wisst ihr, dass die Bibel darüber spricht? Viele, viele Stellen. Und wir wissen, das Thema ist überall um uns rum. Überall. Du brauchst nur eine Milchschnitte kaufen, da ist eine nackte Frau drauf. Nein, so schlimm ist es nicht. Okay, so schlimm ist es noch nicht. Aber bei anderen Sachen ist es durchaus so. Ja? Und ja, furchtbar finde ich auch. Aber überall, wenn ihr ins Internet geht, poppen die Fenster hoch, wenn man nicht aufpasst. Ja? Wenn ihr im Fernsehen guckt, die Werbung, Filme, alles Mögliche, überall begegnet uns das Thema und unsere Welt um uns rum ist total sexualisiert. Und wisst ihr was, wo das Thema noch ist? In euch. Ihr könnt das selbst, wenn ihr alles drumherum abschaltet, könnt ihr das Thema nicht loswerden. Weil ihr seid als Wesen geschaffen, was eine Sexualität hat. Das hat Gott gemacht. Ja? Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er im Unterschied zu allen anderen Sachen, hat er uns Menschen nicht nur durch sein Wort geschaffen. Sondern ihr kennt die Darstellung, wie Gott Adam geschaffen hat. In der Bibel, wie hat er das gemacht? Wer weiß das? Wie hat Gott Adam geschaffen? Genau, er hat ihn. Also Gott hat Adam geformt aus Erde. Mit allem? Mit allem. Gott hat Adam als Mann geformt. Ihr wisst, was Gott alles geformt hat. Und Gott hatte keine Angst, das anzufassen und Adam so zu formen. Er wollte Adam so haben, als Mann. Und dann hat er ihm den Atem eingeblasen. Und dann hat er Eva geschaffen und die hat er auch geformt. Die hat er aus Adams Seite genommen oder Adams Rippe, kann man so oder so übersetzen. Und er hat da eine Eva genauso draus geformt mit allem. Gott wollte eine Eva als Frau haben. Und er hat das angeschaut und hat gesagt, oh wei, da ist mir was missglückt. Er hat die beiden angeschaut und hat gesagt, sehr gut, das ist echt super geworden. So wie ich den Adam gemacht habe und wie ich die Eva gemacht habe, das ist echt klasse geworden. So, super, sehr gut, sagt Gott darüber. Wie über alles, was er geschaffen hat, sagt er sehr gut, sagt er auch darüber sehr gut. Und Gott sagt über dir als Mann und über dir als Frau, sehr gut. Kannst du das annehmen? Dass Gott zu dir, als er dich geschaffen hat, das war auch kein Zufall, dich hat er bereitet im Mutterleib, das steht im Psalm 139, er hat deine Ungeformtes geformt und er hat dich bereitet im Mutterleib und du kamst raus als Frau. Und Gott hat das angeschaut und hat gedacht, die kleine Diana, super. Der kleine Manfred, klasse. Ja, mein Bruder, der ist jetzt nochmal schwanger gewesen. Nein. Seine Frau ist schwanger gewesen und die haben nochmal ein Kind gekriegt. Mein Bruder ist 46 und seine Frau auch. Ja, 46. Und die haben jetzt noch ein kleines Kind, der heißt Jaron. Und der ist mini gewesen bei der Geburt. Mein Bruder ist total begeistert, den müsst ihr mal sehen. Der hat mich ja besucht am Donnerstag. Total selig, ja. Und sein ganzes Leben fängt irgendwie nochmal von vorne an. So ist das Gefühl für ihn. Er muss jetzt nochmal in den Kindergarten alles nochmal durchmachen, ja. Aber er ist total begeistert. Und so begeistert ist Gott von uns auch. Wenn er uns schafft und er ist von dir als Mann und von dir als Frau begeistert. Er hat das nicht aus Zufall so gemacht. Er hat dich so geschaffen, weil er das wollte. Er hat dich mit deiner Sexualität geschaffen. Und mit all dem Potenzial und mit all den möglichen Problemen, die da drin liegen können, ja, hat er dich trotzdem so geschaffen. Und es ist zunächst mal was Gutes und ein Geschenk von ihm. Er hat da was ganz Starkes in uns reingelegt, auch eine starke Power in uns reingelegt. Ich habe das heute nochmal nachgelesen, im Hohelied steht was über Liebe und ich würde es gerne mal auch auf Sexualität beziehen, ja. Das steht am Ende vom Hohen Lied, weil das Hohe Lied geht ja nicht nur um schöne Agape-Liebe, ja, so ganz, so Liebe, die man am Schreibtisch haben kann und die ganz tief geht und ganz, ganz abgehoben ist, ja, sondern da geht es um andere Liebe, wenn er das liest, ja, und das wird teilweise sehr, sehr drastisch beschrieben und ich habe gedacht, Mensch, Herr, dass du da nicht rot wirst, als du das geschrieben hast. Also ich lese euch mal einen Vers vor. Also das steht in der Bibel, ihr Jugendlichen, ja? Kapitel 7. Ihr könnt ja mal heimlich heute Nachmittag das Hohelied lesen. Ja? Kapitel 7, Vers 7. Wie schön bist du, wie lieblich bist du, o liebevoller Wonnen. Dies ist dein Wuchs, er gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sagte mir, ersteigen will ich die Palme, will nach den Rispen greifen. Deine Brüste sollen mir wie Trauben des Weinstocks sein und der Duft deines Atems wie Apfelduft. So, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ja? Ihr seht, dass Gott überhaupt kein bisschen leibfeindlich ist und auch nicht sexfeindlich. Ja, das wird mit sehr schönen Bildern beschrieben hier. Aber jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, worum es geht, gell? Und jetzt steht im Vers 6, 8 Vers 6, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe und hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten. Bis hierhin stimmen wir alle zu, ja? Ich lese nochmal, leg mich an dein Herz, wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Oder können wir auch sagen hier, das geht ja noch einen Schritt weiter, und hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ich glaube, dass Gott hier auch Sexualität anspricht. Ihre Gluten sind Feuergluten. Und dann geht es weiter, eine Flamme Jahwes, eine Flamme Gottes. Es ist nicht eine Flamme des Teufels. Es ist eine Flamme Gottes, die da in uns ist und in uns brennt unter Umständen. Ja? Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Also es geht da nicht platt um Sex, aber das ist mit einer Dimension in dem Ganzen. Ja? Die Liebe, die Gott geschaffen hat, umfasst es auch. Liebe zwischen Mann und Frau kann so stark sein wie Feuergluten. Und das ist was Gutes. Gott hat es geschaffen und Gott hat gesagt, sehr gut. Er hat Adam und Eva sogar gesegnet und hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Ja? Das möchte ich als erstes sagen. Wir brauchen Orientierung aus Gottes Wort zu dem Thema Sexualität. Wir haben das überall um uns rum. Und überall werden uns alle möglichen Dinge erzählt darüber und alle möglichen Werte vermittelt. Und es scheint so, als ob die Welt das Thema für sich gepachtet hat. Ja? Als ob die sagen, das ist unsere Domäne. Ihr Christen habt damit gar nichts zu tun. Und wir erzählen euch, wie das da zu laufen hat. Lüge. Sexualität ist Gottes Domäne. Er hat es geschaffen. Er hat darüber gesagt, sehr gut. Und er weiß auch am besten, wie wir sein Geschenk gebrauchen können. Also das Erste, was wir festhalten wollen, ist, Sex kommt von Gott. Und es ist sehr gut. Das dürfen wir uns von keinem madig machen lassen und rauben lassen. Das ist auch nicht, dass die Welt es gesagt hat, Gott hat es gesagt. Und nicht die Welt oder der Teufel hat die Hand auf dem Thema und sagt, das ist meins und ich bin darüber bestens informiert und alle, die was über das Thema wissen wollen, müssen in die Welt oder zum Teufel gehen, um was darüber zu erfahren. Nein, genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Wir können zu Gott gehen und sagen, Gott, wie sollen wir damit umgehen? Was hast du dir gedacht? Was ist das Gute daran? Zeig uns das. Wir wollen dein Geschenk haben und wir wollen dein Geschenk so gebrauchen, wie du das willst. Ja? Amen oder nicht Amen? Ja? Doch. Ich denke ja. Ihr seid mit einig, ja? Gott hat uns gesegnet damit. Und Gott ist nicht leibfeindlich. Gott ist nicht der Meinung, er hat einen Fehler gemacht. Und vielleicht kannst du mal zu dir selber sagen oder kannst du mal still zu Gott sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich als Mann oder Frau, je nachdem, was du bist, geschaffen hast. Ja? Sag das doch mal zum Herrn. Leg mal die Hand auf dein Herz und sag, Herr, danke, dass du mich als Mann geschaffen hast. Danke, dass du mich als Frau geschaffen hast. Könnt ihr das sagen? Ja? Mach das doch mal. Sag doch mal dem Herrn, danke, dass du mich als Mann oder Frau geschaffen hast. Selbst wenn dir das vielleicht Mühe macht. Gott sieht es so. Gott sieht es so. Gott hat dich lieb als Mann und als Frau. Mit allem, was dazu gehört und was mit allem, was vielleicht auch Not macht. Die Not, da kommen wir auch noch drauf. Okay, aber das lasst uns festhalten. Das Zweite ist, also Sex ist sehr gut, kommt von Gott. Weil das Ganze so, ich schreibe mal, kommt von Gott, da ist schon klar, sehr gut. Kommt von Gott, kommt nicht vom Teufel. Aber wir wissen, dass der Teufel versucht hat, da seine Hand drauf zu legen und zu zerstören, was Gott Gutes gegeben hat. Das tut er in vielen Sachen und das tut er vor allen Dingen in dieser Sache, weil dieses Thema so tief geht und uns so tief betrifft. Wenn er uns hier zerstören kann, dann kann er sehr viel von uns zerstören. Ja, das geht am tiefsten. Wenn der Teufel hier Schaden bringt und uns zerstört und uns schadet, dann geht es sehr tief, was bei uns in unserem Herzen entstellt wird. Und manchmal verstellt uns das so sehr den Blick, was der Feind da gemacht hat, dass wir das nicht mehr sehen können. Aber ich glaube, Gott möchte uns wiederherstellen, dass wir das sehen können und dass wir da heil werden, das zu sehen. Jeder von uns. Und die Jungen, ihr sollt gar nicht erst dahin kommen, dass ihr heil werden müsst, sondern ihr sollt gleich heil bleiben, sobald es geht. Wichtig ist, wenn wir das hören, Sex kommt von Gott, dann müssen wir wissen, Gott hat einen Rahmen geschaffen. Gott hat einen Rahmen geschaffen, in dem wir dieses Geschenk sicher ausüben können. Und sicher, wo wir mit diesem Geschenk von Gott sicher sind. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und das beides gehört ganz eng zusammen, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Es ist gut und Gott hat einen Rahmen geschaffen. Und dieser Rahmen ist ganz einfach. Der Rahmen ist die Ehe. Das fängt an in 1. Mose 2, Vers 24. Da steht, das ganze Geheimnis der Ehe in einem Vers. zitiert übrigens Jesus später nochmal. Kurz nach der Schöpfung sagt Gott dieses. Nachdem er Adam und Eva als Mann und Frau geschaffen hat. Übrigens können wir die Tür mal ein bisschen aufmachen und vielleicht noch das Fenster da. Bei mir ist es echt brutal warm. Ich hoffe, euch auch. Da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Das ist der Rahmen, den Gott geschaffen hat für uns alle. Für jeden Menschen durch alle Jahrhunderte hindurch. Ganz egal, ob du in Afrika, in Deutschland, in Europa, in Asien, wo auch immer, im Iran geboren bist. Das ist Gottes Ordnung. Die kommt mit der Schöpfung. Und zwar, das sind drei Schritte. Erstens, Vater und Mutter verlassen. Zweitens, seiner Frau anhängen. Drittens, ein Fleisch werden. Da steht nicht, und sie werden erstmal ein Fleisch werden und dann werden sie sich überlegen, ob sie vielleicht Vater und Mutter verlassen und ob dann der Mann auch noch an seiner Frau hängt. Das überlegen sie sich dann hinterher, nachdem sie das ausprobiert haben, ein Fleisch zu werden. Gottes Konzept ist ganz simpel. Vater und Mutter verlassen, der Frau anhängen und ein Fleisch werden. Ein Fleisch werden bezieht sich hier auf die sexuelle Beziehung. Im engeren Sinn, aber dann auch im weiteren Sinn eins werden in der Ehe. Aber das beschreibt ganz klar, ein Fleisch werden heißt sexuelle Beziehung. Und das geschieht ja auch dabei. Aber wichtig, wir müssen diese Schritte sehen. Vater und Mutter verlassen bedeutet Abnabelung vom Elternhaus. Es bedeutet, ich verlasse meine Eltern, mein Elternhaus und ich mache mich auf, eine neue Zelle zu gründen. Wo das nicht richtig geschieht, gibt es viele Probleme. Man muss sich innerlich auf eine gute Art und Weise lösen von seinen Eltern, wenn man eine Ehe eingehen will. Es geht nicht, dass die Eltern da noch einen halben Fuß drin haben in der Ehe oder dass man so halb noch in der alten Familie drin bleibt und davon irgendwie seinen Nutzen hat, in dem Sinn, dass die Eltern noch den Rahmen bieten für das Ganze. Das ist ungesund. Ja? Gottes Wort sagt, verlassen. Und das kommt auch auf euch Junge zu. Und das mussten wir Alten auch tun. Wir mussten unsere Eltern verlassen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das tut. Und dass wir das tun. Und wo das nicht richtig geschehen ist, auch wenn ihr schon verheiratet seid, wenn ihr eure Eltern nicht richtig verlassen habt, ihr müsst das nachholen. Ihr müsst innerlich eure Eltern verlassen. Das heißt nicht, dass wir sagen, das war schlecht und die waren schlecht, sondern wir gehorchen Gottes Gebot. Und sagen, Herr, ich stehe jetzt vor dir und ich nabele mich ab, auch im Geist, so wie die Nabelschnur durchtrennt wird bei der Geburt zwischen Kind und Mutter. So muss diese geistliche, seelische Nabelschnur zwischen der einen und der neuen Familie durchtrennt werden. Und dann geht es weiter, seiner Frau anhängen. Da steht nicht, dass die Frau dem Mann anhängen soll. Und ich glaube, das ist eigentlich... Da steht erstmal, er soll seiner Frau anhängen, der Mann soll seiner Frau anhängen. Lasst uns mal das so nehmen, wie Gottes Wort es das sagt. Und interessant steht da das Wort, das steht da im Griechischen, das steht da im Hebräischen und das steht da im Deutschen, das Wort seiner. Da steht nicht einer Frau, irgendeiner Frau, allen Frauen, vielen Frauen. Da steht seiner Frau. Und jeder, der ein bisschen Sprache versteht, versteht, das ist ein Mann und er hat eine Frau, das ist seine Frau. Richtig oder nicht richtig? Ja, ihr müsst bedenken, es ist gerade Adam und Eva geschaffen worden. Gott sagt darüber, der Mann soll seiner Frau anhängen. Er sucht sich eine aus, das ist seine und der hängt er an. Und überall in der Bibel spricht Gottes Wort davon, wenn zwei verheiratet sind, dass sie einander gehören. Dass es eine Frau, es gibt irgendeine Frau, aber es gibt meine Frau oder seine Frau und die ist ganz klar definiert. Und wisst ihr, wie die definiert ist? Durch eine Eheschließung. Das ist das ganze Geheimnis. Dass das Geheimnis einer Eheschließung ist, dass eine Frau zu meiner Frau wird. dass ein Mann zu deinem Mann wird. Das ist das ganze Geheimnis einer Eheschließung. Und wir dürfen nicht zu viel da rein interpretieren. Das ist ein öffentlicher Bundesschluss, der bewirkt, dass alle das wissen. Das ist jetzt seine Frau, das ist jetzt ihr Mann. Wie das dann gemacht wird, ist eigentlich egal. Ja? Ob da jetzt 10 Tage gefeiert wird, ob da eine Riesenzeremonie ist, ob das vor dem Staat geschieht, vor der Kirche geschieht. Wie das jetzt im Einzelnen geschieht, ist egal. Jede Kultur macht's anders. Aber es ist in der Schöpfungsordnung drin. Es ist nicht eine rein christliche Sache, es ist eine rein schöpfungsmäßige Sache, eine Eheschließung. Gott hat das für jeden da reingelegt. Und deshalb gibt es das auch in jeder Kultur, dass irgendwie die Ehe geschlossen wird und dass am Schluss, egal wie es gemacht wird, jeder weiß, die sind jetzt verheiratet. Ja? Stimmt ihr mir zu? Ja? Am Schluss der Eheschließung weiß jeder, die sind verheiratet. Also, nochmal. Verlassen, heiraten, ein Fleisch werden. Das ist Gottes Konzept. Das kann jeder verstehen, oder? Ihr seid so leise, ihr hört mir zu, aber ich sehe, ihr seid so leise. Und dieses einfache Ding ist heute nicht mehr klar. Diese einfache Sache, diese ganz einfache Sache ist das, was der Feind angreift. Deshalb, ich möchte einfach mal eine Gleichung aufstellen. Vielleicht habt ihr meine Predigt schon mal gehört dazu. Es kann sein, das wiederhole ich mich an manchen Stellen. Ehe gleich Sex, keine Ehe gleich kein Sex. So einfach ist die Banane. Ehe und Geschlechtsverkehr gehören nach Gottes Willen zusammen. Und da beißt auch die moderne Maus keinen Faden dran ab. Wichtig, wir müssen verstehen, die Ehe wird nicht geschlossen durch Geschlechtsverkehr. Viele Christen haben auch diese irrige Vorstellung, wenn ich mit jemandem schlafe, bin ich mit dem verheiratet. Das ist ganz großer Unsinn. Sonst wärst du mit jeder Hure, mit jedem allen verheiratet, wenn du mit denen rumhurst. Das sagt Gottes Wort nie. Das ist Quatsch. Ehe ist ein öffentlich geschlossener Bund. Du bist auch nicht eigentlich verheiratet mit jemand, mit dem du schläfst. Nein. Sonst wärst du automatisch mit jedem verheiratet, mit dem du ins Bett gehst. Und bei vielen Leuten ist das nicht nur einer. Das ist Quatsch. Gottes Wort spricht das ja gerade als Hurerei an. Er würde ja sagen, ja prima, da bist du jetzt mit denen allen verheiratet. Das sagt aber Gott nicht. Ganz das Gegenteil, sagt er. Du hast mit jemandem geschlafen, mit dem du nicht verheiratet bist. Das müssen wir verstehen. Das ist eine große Lüge des Teufels, die ja manchen, auch Christen, ins Herz flüstert. Ja, ich habe eine Freundin, wenn ich mit der schlafe, bin ich ja eigentlich mit der verheiratet. Nein, es ist eine Lüge. Verheiratet bist du, wenn du öffentlich einen Bund schließt. Mit deiner Frau, mit deinem Mann. Ob das vom Standesamt ist, wenn du nicht Christ bist oder was weiß ich wo, egal. Das Ergebnis ist, meine Frau, mein Mann. Und jeder weiß das. Es ist nicht mehr Geheimnis vor irgendjemand. Deshalb, das ist das erste Missverständnis, was wir rausschmeißen müssen. Wenn wir diese einfache Gleichung nehmen, verstehen wir jetzt alles, was Gottes Wort zu dem Thema Pornografie, was er sagt zum Thema vorehelichen Geschlechtsverkehr, nachehelichem, außerehelichem, Hurerei, Ehebruch. Das verstehen wir einfach, wenn wir diese einfache Sache verstehen. Wisst ihr, das ist okay und alles, was da draußen ist, ist nicht okay. Wenn wir diesen Maßstab anlegen, kann das jeder verstehen. Stimmt's oder nicht? Das ist ganz simpel, das kann jedes Kind verstehen. Also, was ist mit vorehelichem Geschlechtsverkehr? Nicht okay, weil es ist nicht drin. Was ist mit außerehelich, mit irgendjemand anders? Nicht okay, ist nicht drin. Was ist was ist mit nachehelichem Geschlechtsverkehr? Auch falsch. Was ist mit Hurerei? Auch falsch. Das ist richtig und alles andere ist falsch. Und Gottes Wort hat einfach zwei Worte, um zu bezeichnen, was falsch ist. Danke dir, Anna. Ist besser als mit Tempus. Es gibt zwei Worte in der Bibel, die tauchen immer wieder auf, im Wesentlichen. Und das eine heißt Porneia. Da kommt Pornografie her, ja. Und das andere heißt Moicheia. So, Porneia ist ganz allgemein, das ist das größere Wort, ja, von der Mengenlehre her, wenn ihr ein bisschen Mengenlehre betreibt. Das ist die größere Menge und das ist die Untermenge. Die größere Menge ist, das ist alles, jeder Geschlechtsverkehr mit jemandem, mit dem du nicht verheiratet bist. Sex mit jemandem, wo du nicht verheiratet bist. Das heißt das. Und Moicheia bedeutet, du bist verheiratet. Oder der, mit dem du Sex hast, ist verheiratet. Das heißt, Moicheia heißt Ehebruch übersetzt. Und das heißt Hurerei. Ja? Das wird mit Hurerei übersetzt, das mit Ehebruch. Und Ehebruch setzt voraus, dass einer von beiden verheiratet ist. Ja? Dann betreibst du Ehebruch, aber es ist auch Porneia. Ja? Es ist auch Hurerei. Aber es ist die Unterkategorie, einer von beiden ist verheiratet, Ehebruch. Wird von Gott nochmal hart angesprochen. Ja? Ist nicht schlimmer, aber genauso schlimm und hat ein extra Wort nochmal. Aber es ist ganz einfach, was die beiden Worte beschreiben. Könnt ihr beides verstehen? Das ist das Richtige, das ihr beschreibt, was falsch ist. Und ich möchte es einfach nochmal so klar sagen, weil ihr wisst selber, in unserem Land sind diese einfachen Sachen nicht klar. Und das Schlimme ist, auch für viele Christen nicht klar. Und wir müssen uns entscheiden in unserem Herzen, dass wir da klar sein wollen. Egal, ob wir schon verheiratet sind oder noch nicht, wir brauchen eine Klarheit in unserem Herzen da drin. Das ist das Erste. Selbst wenn wir barmherzig sind mit Sündern und so weiter, barmherzig sind da an der Stelle, so wie Jesus das auch war. Wir müssen erstmal klar sein in unserem Herzen. Sonst kommen wir nie bei einer Klarheit raus. Okay, und dann können wir sehen, wie Gottes Wort an vielen Stellen warnt vor diesen beiden Dingen. Zum Beispiel 1. Korinther 6, 18. Flieht vor der Unzucht, flieht vor der Porneia, flieht davor. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. 1. Korinther 6, Vers 18. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Die solltet ihr wissen, wo die steht. 1. Korinther 6 und 1. Korinther 7 steht viel über Ehe und Sexualität. Also, flieht vor der Unzucht. Wie flieht man? Wie fliehst du, Joni, wenn du was zu fliehen hast? Klasse. Ja, jetzt mal angenommen, du musst vor was anderem fliehen. Der böse David kommt hinter dir her. Wie fliehst du dann? Ja, wegrennen, genau. Fliehen ist eine sehr aktive Sache. Ja, da kann man nicht sagen, naja, mal gucken, ob es näher kommt. Und naja, kann noch ein bisschen geht noch. Nein, fliehen heißt, ich haue ab. Es gibt eine schöne Geschichte im Alten Testament, wo jemand flieht vor der Unzucht. Und das ist Josef. Der wurde von einer Frau bedrängt, die ganze Zeit, komm mit mir ins Bett. Und dann ist Josef, er hat immer gesagt, nein, 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 nein. Und als die Frau keine Ruhe gegeben hat, ist er geflohen. Und die hat ihn festgehalten und er hat sein Gewand gelassen und ist nackt weggelaufen. Oder zumindest ohne Gewand. Was ist man dann? Vielleicht noch Unterhose. So ist er raus und dann, ihr wisst, die Frau hat dann den Spieß umgedreht und hat gesagt, guckt, hier ist sein Hemd, was der von mir wollte, der Böse, ja. Aber das ist ein Bild, wie Josef geflohen ist und das ist das, was Paulus hier meint. Wir müssen fliehen. Was heißt fliehen, wenn wir im Internet sind? Wie fliehen wir denn? Wie flieht ihr vor der Porneia? Bitte? Es braucht einen inneren Entschluss. Und ich weiß, jeder kämpft damit, da zu fliehen zu lernen. Gestern saß ich so ganz unschuldig auf meinem Sofa, auf einmal poppt irgendeine Seite auf und auf meinem Handy auf. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Dann bin ich schnell geflohen, schnell weg. Nicht draufgeklickt, sondern ausgeklickt. Und das müssen wir üben. Wir müssen fliehen üben. Das ist nicht so einfach manchmal. Man muss das üben. Ich übe das auch, wenn ich durch die Straßen fahre und bestimmte Dinge sehe. Ich übe zu fliehen, meinen Blick wegzuwenden. Gegen den ersten Blick kannst du nichts tun, für den zweiten Blick bist du verantwortlich. Ihr Männer, für den ersten Blick könnt ihr nichts, ganz oft nicht, aber für den zweiten Blick seid ihr verantwortlich. Und man muss regelrecht lernen zu fliehen, so wie Gottes Wort es sagt. Oder 1. Korinther 7, Vers 2, jetzt interessant, wie Paulus das sieht, aber um der Hurerei willen, um der Unzucht willen, um der Porneia willen, damit das nicht geschieht, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Warum? Dann ist es nämlich so und dann ist alles okay, sage ich mal. 1. Korinther 7, Vers 2. Ihr seht, einmal warnt er vor dem Außen und er sagt, mach doch das so, dann ist es okay. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet und dass jeder von euch seine eigene Frau oder seinen eigenen Ehepartner in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Ja? Okay, warum ist das Thema überhaupt so wichtig? Das Thema ist deswegen so wichtig, weil Gott es wichtig gemacht hat und weil wir uns dem nicht entziehen können. Wir brauchen diese Klarheit in unserem Herzen. Das bedeutet nicht, dass Unzucht eine besonders schlimme Sünde ist. Wir müssen da aufpassen. Hurerei und Ehebruch ist eine Sünde, die ist vergebbar. Ja? Ganz wichtig, egal wo man da hingefallen ist, egal wie weit man bei den Schweinen gelandet ist, ich sage das so, ja, die Sünde ist vergebbar. Vergebbar. Das ist das, was der Teufel manchmal sagt, wenn man sich dann aus so einer Sünde Gott nähern will, sagt er, das ist nicht vergebbar, das ist eine Lüge. Jede Sünde ist vergebbar und auch wenn wir dort in Sünde gefallen sind, in große oder kleine Sünden, die Sünden sind vergebbar für Gott. Das ist keine unvergebbare Sünde. Und wir sehen das, wie Jesus umgeht mit der Ehebrecherin. Als diese Ehebrecherin zu ihm gebracht wird, wir sehen, wie er ihr vergibt. Wir sehen Maria Magdalena, die wahrscheinlich auch eine Prostituierte war, wie Jesus sie freigesetzt hat, hat 7 Dämonen von ihr ausgetrieben. Und die Frau ist frei am Schluss. Alle Sünden sind ihr vergeben. Wir sehen die andere Prostituierte, die zu Jesus kommt, seine Füße küsst und ihn mit den Haaren wäscht und die ganzen Frommen sind total irritiert und Jesus sagt, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Alles auf dem Gebiet ist vergebbar und Jesus und Gott hat eine große Barmherzigkeit und Gnade mit jedem, der da in Sünde gefallen ist. Gerade weil er weiß, wie tief das geht und wie sehr der Feind dagegen uns kämpft. Gottes Wort macht klar, die Sünde ist vergebbar. Sie ist gravierend, sie ist unter Umständen hat sie sehr schlimme Folgen, aber sie ist vergebbar und heilbar. Und das müssen wir auch festhalten. Gottes Wort ist klar, aber Gottes Wort sagt auch, es ist vergebbar. Das bedeutet nicht, dass wir dann ja ganz locker da sein können. Ja? Das heißt nicht, okay, wenn es vergebbar ist, dann ist ja alles kein Problem. Dann können wir ja mal ein bisschen versuchen und ein bisschen ausprobieren und das Fliehen nicht so ganz ernst nehmen. Nein, wir müssen das ernst nehmen, dass Gott es ernst nimmt, dass er sagt, ich hasse Ehescheidung, ich hasse Ehebruch. Aber wir dürfen das nicht übertreiben über Gottes Wort raus. Wir müssen sehen, Gott hat Gnade. Gott hat Gnade mit jedem, der gesündigt hat. Sexuelle Sünden sind vergebbar, auch deine. Und nicht nur einmal, sondern immer. Sie sind vergebbar. Und wir müssen hier ganz klar unterscheiden, das ist mir ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das möchte ich nochmal sagen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Wir müssen verstehen, wie Gottes Wort Sünde behandelt. Gottes Wort unterscheidet ganz genau, das können wir bei uns in unserer Sprache gar nicht. Aber das Griechische kann das, die griechische Sprache kann unterscheiden zwischen einer Sache, die man einmal macht und einer Sache, die man ständig macht. Das ist eine verschiedene Verbform. Ja, und es gibt einen Unterschied zwischen Sünden, die man einmal oder halt immer wieder mal macht und Sünden, die man ständig macht. Wir haben da nur ein Wort dafür, sündigen. Gottes Wort sagt einmal, ab und zu sündigen, ja, ich sag mal ab und zu, oder sozusagen gefallen, was man eigentlich nicht wollte, nicht wirklich wollte, und in Sünde leben. Diese beiden Sachen müssen wir unterscheiden. Und zum Beispiel, ich möchte das sagen zu diesem Thema Ehebruch und Hurerei. Es gibt Leute, die sind da reingefallen. Einmal oder zweimal oder was weiß ich wie oft. Und die wollen da raus. Die wollen da raus. Und für die gibt es Vergebung. Für die gibt es Vergebung und für die gibt es Hilfe. Es gibt aber Leute, die sind da reingefallen und die wollen da nicht raus. Die sind da drin und die wollen da drin leben. Die rechtfertigen das. Für die gibt es keine Vergebung. Weil Vergebung bedeutet, dass man vorher Buße tut und umkehrt. Und Gottes Wort zeigt uns an dieser Stelle, dass Menschen, die drei Bedingungen müssen, die erfüllen. Wenn die das tun, haben die in der Gemeinde keinen Platz. Wenn die freiwillig, bewusst und fortwährend in Sünde bleiben, müssen sie aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das ist keine Option, die wir haben. Das ist keine Sache, wo wir diskutieren können, ob wir das machen wollen oder nicht. Sondern es ist, dass Gottes Wort uns das gebietet. Ich sage das nochmal, freiwillig, bewusst und fortwährend. Wenn eins der beiden fehlt, gibt es eine Chance. Ja? Aber die drei Sachen. Freiwillig bedeutet, ich bin nicht gezwungen. Ich bin nicht, werde nicht vergewaltigt oder jemand hält mich fest und ich bin dadurch gezwungen zu Unzucht. Das ist das eine. Freiwillig bedeutet, ich will das. Das zweite ist bewusst. Das heißt, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was Gottes Wille ist und ich handle dagegen. Es gibt Leute, die sind keine Christen oder die sind gerade frisch bekehrt und haben noch nicht viel Ahnung. Die wissen noch nicht, was sie tun. Die wissen nicht genau, was Gottes Wille ist. Es gibt sehr viele Leute heute, die das nicht wissen. Ja? Die haben keine Ahnung. Die tun es nicht bewusst. Die sind einfach, die kommen aus dem Dreck. Aber wenn ich weiß, was Gottes Wille ist, wenn ich Gottes Wort kenne und ich weiß, was er will und handle trotzdem dagegen, dann ist es bewusst. Und das dritte ist fortwährend, das heißt, ich mache es nicht einmal und dann stehe ich auf und komme wieder zum Herrn oder ich mache es vielleicht auch zweimal oder dreimal oder auf jeden Fall, ich will es eigentlich nicht, ich falle und ich stehe wieder auf und sage, Jesus, hilf mir. Das ist was völlig anderes als fortwährend in dem Sinn, ich mache es immer wieder und ich will eigentlich nicht raus. Ich fange eher an zu sagen, ja, ich kann das nicht anders. Mein Vater ist schuld, der hat mich verletzt. Meine Mutter ist schuld. Oder ich kann das deswegen nicht anders, weil die Gesellschaft so schlimm ist. Oder das Wort Gottes mal heute doch ein bisschen anders sehen muss. Das ist damals so gewesen, aber das ist heute nicht so. Das ist ein Überbleibsel aus der Zeit, aus dem Mittelalter. Und seit 30 Jahren sieht Gott das alles ganz anders. Das heißt, fortwährend, ich will da drin bleiben. Also freiwillig, bewusst und fortwährend. Wenn jemand das nicht freiwillig tut oder nicht bewusst oder nicht fortwährend, dann gibt es eine gute Chance für denjenigen. Aber wenn jemand da so in der Sünde drin hängt und nicht raus will, sagt Gottes Wort, dass wir den ausschließen müssen. Das gilt übrigens auch für Mörder und es gilt auch für Diebe und es gilt für andere Sünden genauso. Wenn einer fortwährend klaut und nicht aufhört und dann raus will, auch Hilfe ablehnt, freiwillig, bewusst und fortwährend, muss er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Wenn das jemand macht und seine Frau schlägt, freiwillig, bewusst und fortwährend, wird er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Keine Frage. Versteht ihr, wo es hingeht? Da geht es nicht darum, dass man Leuten nicht helfen will. Aber Gottes Wort ist da scharf und sagt, das könnt ihr nicht in der Gemeinde tolerieren. Und wir müssen wenigstens mal das in den Blick nehmen. Wir müssen das mal im Blick nehmen. Und ich muss sagen, ich hatte solche Fälle schon, nicht hier in der Gemeinde, aber in anderen Kreisen, wo wir da tätig werden mussten und Leute keine Korrektur annehmen wollten, die wir ausgeschlossen haben aus unserem Inputverein. Es war heftig, vor allen Dingen für mich. Ja, es war für denjenigen auch heftig, aber für mich war es auch heftig, weil ich habe das nicht gemacht. Ah, Halleluja, jetzt kann ich endlich mal jemanden ausschließen. Jetzt will ich das auch mal tun, ja? Nein. Ich hab gebetet und gezittert und gebebt und habe gesagt, du, wir haben keine Chance, keine Wahl, wenn du nicht willst. Was, du, dann ja, also gut, dann gehe ich halt. War dann die Antwort. Da hat man dann gesehen, wie weit das Ganze schon war. Aber das ist jetzt der Rand, da wollen wir nicht stehen bleiben, wir wollen ja zu was anderem. Aber das ist ein Exkurs, den man immer wieder mal tun muss. Nochmal, Sünden sind vergebbar und das ist eigentlich mein eigentliches Ziel. Wenn jemand gefallen ist in Sünde, ich möchte euch sagen, ihr könnt aufstehen und es gibt Freiheit. Ich war selber in Sünde gebunden auf sexuellem Gebiet. Ich muss das einfach mal so offen sagen. Und ich möchte da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber Gott hat mich da freigemacht. Gott hat mir vergeben und Gott hat mich freigemacht. Und ich war jahrelang schon Christ. Und deshalb gibt es da eine Chance, es gibt Hoffnung, es gibt Heilung, es gibt alles. Deswegen ist Jesus gekommen und er möchte uns dieses Geschenk wiedergeben. Er möchte uns sagen, das ist euers. Er möchte uns sagen, gehört meinen Kindern. Der Teufel hat zu Adam und Eva was Interessantes gesagt im Garten. Er hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr keine einzige von den Früchten essen dürft. Habt ihr das schon mal gelesen? Das hat der Teufel zu Adam und Eva, zu Eva gesagt. Stimmt das, dass du keine einzige Frucht hier im Garten essen darfst? Das war der Haken, auf den Eva gebissen hat, um mit dem Teufel zu schwätzen. Nee, wir dürfen nur die eine da nicht essen. Aber der Teufel wollte nur mit ihr schwätzen. Das war sein Haken, zu sagen, ihr dürft gar nichts. Und dann hat er gesagt, und ich biete dir was ganz Tolles an. Aber Eva hat auf den Haken gebissen. Und dann hat sie mit ihm geschwätzt. Und dann hat der Teufel gesagt, ja, diese eine nicht. Ich weiß warum. Gott hat euch das Beste vorenthalten. Und das macht der Teufel bei dem Thema Sex auch. Sollte das sein, dass Gott euch gar nichts erlaubt hat? Das Schönste hat er euch weggenommen. Kommt zu mir, ich gebe euch das alles wieder. Das ist das, was der Feind sagt. Ihr Christen, Ehe stimmt das, dass Gott euch alles weggenommen hat und dass ihr keinen Spaß haben dürft daran? Und dann fangen wir an zu reden. Halt, Moment mal. Nö, das so stimmt es ja doch nicht. Also ein bisschen Spaß gibt's noch. Und dann fängt der Feind an und gibt uns seine Interpretation. Und sagt, hier, das ist das Eigentliche, das ist das Gute. Wenn du das isst, dann werden dir die Augen aufgetan. Wenn du das machst, dann geht's dir richtig gut. Das ist echte Freiheit. So läuft das Schema da auch. Aber ich sage euch was, Gott hat uns den ganzen Garten gegeben. Er hat bloß gesagt, von diesem Baum nicht. Und so ist es auch bei der Sexualität. Er hat uns das ganze Geschenk gegeben. Er hat aber gesagt, das ist der Rahmen. Da draußen nicht. Und er weiß warum. Er weiß, dass uns das draußen zerstört. Er hat uns so geschaffen. Gott hat uns nicht so geschaffen wie die Affen, die morgen die und übermorgen die andere nehmen können. Gott hat uns so nicht geschaffen. Klaus, Gott hat dich nicht so geschaffen wie ein Stier, dass du auf der Wiese rumlaufen kannst und alle Kühe nehmen darfst. Nein, Gott hat dich nicht so geschaffen. Gott hat dich so geschaffen, dass er einen Rahmen gemacht hat und gesagt, wenn du da drin bleibst, bleibst du heil. Wenn du da rausgehst, gehst du kaputt. Und deshalb ist das Gottes Vorsicht, Gottes Geschenk, Gottes Gnade für uns, dass er uns sagt, wie es gut geht. Und wenn wir das annehmen, ist das unser Segen. Okay, ich muss zum Ende kommen. Wir machen noch einen Teil 2. Also, wir haben schon gesagt, wie wir mit Sünde umgehen. Es gibt Vergebung. Wenn wir zu Gott kommen, gibt es Vergebung. Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen. Nochmal das Fliehen oder das Kämpfen. Und damit möchte ich dann zum Schluss kommen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich habe eine sehr gute, kurze Predigt gehört zu dem Thema Kämpfen auf dem Gebiet von Sexualität von Zach Bunen. Zach Bunen, kennt ihr den? Also ich kann euch sehr empfehlen, mal zu googeln nach dem Mann. Zach Bunen, sind Inder. Und gibt viele Botschaften von dem kostenlos auf seiner eigenen Website. Und auch in YouTube gibt es ein Video über Sexualität oder Fighting Against Sex oder oder irgendwie sowas eben heißt das. Ja, geht 10 Minuten. Ist ein Teil, ein Ausschnitt aus einer Predigt. Und also es empfehle ich euch Jüngeren vor allen Dingen mal, das zu hören. Und er hat da vor allen Dingen einen Gedanken und den fand ich sehr gut. Gerade wenn man nicht verheiratet ist, ich spreche jetzt zu euch, oder die nicht mehr verheiratet sind oder alleine sind und da auch zu kämpfen haben. Es ist ein Kampf, sauber zu bleiben, heilig zu bleiben vor Gott. In den Augen, in unserem Herzen und auch in unseren Taten. Es ist ein Kampf. Ja, das ist manchmal nicht einfach, aber der Joni hat schon ein Rezept gesagt, Bibel lesen. Es gibt noch mehr. Ja. Ich weiß, ihr Teenies, ihr kämpft. Also ich kann zwar nicht in euch reingucken, aber wenn ihr so ein Teenie seid, wie ich einer war, dann weiß ich, dass ihr kämpft. Und auch andere kämpfen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie wir kämpfen. Ich möchte nur sagen, kämpfen ist gut. Lasst euch nicht entmutigen zu kämpfen. Selbst wenn ihr mal fallt, steht wieder auf und kämpft. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man aufhört zu kämpfen. Ein Mann Gottes fällt 7 Mal und steht wieder auf und kämpft weiter. Das Schlimme ist, du fällst und bleibst liegen. Das ist das, was der Feind will. Aber es gibt ein Geheimnis, wie wir stark werden. Und das ist durchkämpfen. Du wirst nicht stark am Schreibtisch und fängst dann an zu kämpfen, sondern du wirst stark durchkämpfen. Und ich möchte euch eine Perspektive geben. Wenn ihr jetzt kämpft, sauber zu bleiben in eurem Herzen, in euren Taten, ja, dann habt ihr es viel einfacher später. Weil der Kampf hört nicht auf, wenn man verheiratet ist. Ein Geheimnis. Oder ein Geheimnis, was ich euch verrate. Der Kampf, sauber zu bleiben, hört nicht auf, wenn man verheiratet ist. Ja, da gibt es immer noch, da gibt es zwar meine Ehefrau, aber da gibt es noch eine große Konkurrenz, die auch noch da ist und die um mein Herz kämpft. Und ich muss immer noch kämpfen, dass ich sauber bleibe. Ich muss immer noch kämpfen, dass ich in meinen Gedanken sauber bleibe. Ich muss immer noch kämpfen. Ist das bei euch nicht so, ihr Männer? Nein. Nö. Noch nie gekämpft. Ihr Frauen, selbst wenn man verheiratet ist, hört der Kampf nicht auf. Es gibt immer noch einen Kampf. Aber wenn man nicht vorher gelernt hat, anzufangen zu kämpfen und vorher gelernt hat, diesen Kampf aufzunehmen, sauber zu bleiben, wird es hinterher noch schwerer. Wie will man in der Ehe treu bleiben, wenn man vorher nicht gelernt hat zu kämpfen? Und wie wollt ihr in eurer Ehe treu bleiben? In einer Zeit, die vielleicht noch schwerer ist als heute. Wenn ihr nicht jetzt anfangt zu kämpfen. Deshalb lasst uns nicht entmutigen lassen, diesen Kampf um Reinheit weiterzuführen, den Kampf um Reinheit aufzunehmen, zu sagen, Herr, ich möchte dir gehorchen, ich möchte rein sein, ich nehme diesen Kampf um meine Gedanken auf, auch wenn ich verheiratet bin, ich nehme diesen Kampf auf, meiner Frau treu zu sein, meinem Mann treu zu sein, von ganzem Herzen sauber zu bleiben vor Gott, und wenn ich gefallen bin, bete ich um Vergebung und stehe wieder auf. Und wenn ich anfange zu kämpfen, wird Gott mir Gnade geben, stärker zu werden. Wenn ich aufhöre zu kämpfen, dann hat der Feind sein Ziel erreicht. Okay, ich denke, wir machen hier mal einen Punkt. Aber ich möchte die Gelegenheit geben, dass ihr eine Frage stellen könnt. Oder Anmerkungen machen könnt. Gibt es irgendwo eine Anmerkung, eine Frage? Mit allem einig? Nein? Doch, ja, traut euch ruhig. Was war die Antwort, die du gekriegt hast? Oder wie habt ihr es gemacht? Okay, ich wiederhole die Frage, genau. Okay, und dann überlegen wir, ob wir sie drauf tun oder ob wir sie wegmachen. Genau. Okay, die Frage ist, was darf man denn vor der Ehe? Händchen halten oder was darf man? Okay, ich frage euch einfach mal, was habt ihr denn gemacht? Oder wie habt ihr, Entschuldigung, ja, wie habt ihr es gemacht, wenn ihr es sagen wollt? Ja? Achso, okay. Also gut, kann ich verstehen. Ja, okay, also dann sage ich erstmal was, ja. Also ich habe eine Freundin gehabt, da habe ich das nicht gemacht, was ich jetzt sage, und das war schlecht. Und dann habe ich habe gemerkt, Herr, das ist nicht gut, was wir da gemacht haben. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, das machen wir in einem Seminar. Aber dann habe ich meine Frau, meine damalige Freundin, kennengelernt. Jetzt ist sie immer noch meine Freundin, aber jetzt ist auch meine Frau. Und wir haben beide beschlossen, wir wollen wirklich sauber bleiben in unserer Freundschaft. Wir waren zwei Jahre befreundet, ein Jahr verlobt. Ich will nicht die gleichen Fehler wieder machen. Und wir haben uns folgende Regel aufgestellt. Regel 1. Keinen Zungenkuss. Also wir haben uns schon geküsst, aber keinen Zungenkuss. Jeder, der schon mal einen Zungenkuss geküsst hat, der weiß, wo das hinführt. Zweitens. Nicht hinlegen zusammen. Nicht zusammen hinlegen. In ein Bett, auf ein Sofa, auf eine Decke, haben wir nicht gemacht. Drittens, nicht unter den Pulli. Und die Brust auch nicht oberhalb des Pullis. Wenn du die drei Regeln einhältst, hast du große Chancen, sauber zu bleiben. Das haben wir gemacht und es war gut. Wir haben es geschafft. Also das ist kein Gesetz aus der Bibel. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und eine Erfahrung, die ich so weitergeben möchte, ja. Für alle, die nicht verheiratet sind, die in der Freundschaft sind, Okay, ich glaube nicht, dass der Herr dagegen ist, dass man sich mal ein Küsschen gibt, ja. Vor allen Dingen dann, wenn man schon weiß, man ist eigentlich mit dem Herrn unterwegs und man will heiraten. Also einfach rumknutschen, da bin ich absolut dagegen. Aber wenn du eine Freundin hast und du weißt in deinem Herzen und sie weiß, wir sind vor dem Herrn unterwegs und wir beschäftigen uns ernsthaft mit dem Gedanken zu heiraten, dann ist es keine Sünde, sich auch mal einen Kuss zu geben. Das Zweite ist, nicht miteinander hinlegen. Das führt schnell, da führt schnell eins zum anderen. Ja? Und wenn das bei euch nicht so ist, dann seid ihr die Ersten, dann schreibt mir bitte einen E-Mail, dann möchte ich das nachprüfen. Und nicht unter den Pulli. Also die Männer nicht bei der Frau, andersrum ist normalerweise weniger das Problem, aber wenn du anfängst, die nackte Haut zu streicheln, wirst du mitgenommen. Das ist so. Also, meine drei Tipps. Okay. Gut. Das habe ich jetzt weniger gesagt, was man darf. Ich habe auch wieder gesagt, was man nicht sollte. Man darf vieles andere. Man darf sich kennenlernen. Man darf sich auch in den Arm nehmen. Man darf Händchen halten. Man darf Herz zu Herz beieinander sein. Alles. Das ist so stark und so gut. Ja? Dass sie unter Schuldgefühlen sind, in der Ehe. In der Ehe dann. Ja. Das ist sehr wichtig, was du sagst. Ja, das ist sehr gut, was du sagst, Antonia. Und ich denke, wir sollten darüber mal reden. Aber ich denke nicht heute. Ich habe so den Gedanken gehabt, übernächsten Donnerstag. Ja. Vielleicht kann man das mal ins Auge fassen, dass man da sagt, okay, da macht man so ein bisschen Eheseminar mäßig. Gut, die nicht verheiratet sind, für die ist es vielleicht ein bisschen schwer. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr da kommen wollt. Aber ich denke, wir sollten einfach mal darüber reden, über das Thema. Ja. Was darf man denn in der Ehe? Und oder anders gesagt, was soll man sogar in der Ehe? Ja. Also ich habe mal gelesen, Pflichten, genau. Pflichten, Paulus redet da sogar von Pflichten. Ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, von irgendeinem katholischen Theologen, der hat also begründet, am Sonntag darf man nicht, weil da ist ein heiliger Tag. Am Freitag darf man nicht, dass Jesus gekreuzigt worden. Am Donnerstag ist Jesus verraten worden, da darf man nicht. Am Mittwoch ist Maria in den Himmel aufgefahren, da darf man nicht. Und ich glaube, es blieb nur noch der Dienstag irgendwie übrig, ja. Und bitte? Ich glaube, Dienstag war erlaubt, ja. Zwischen 6 und 7. Jetzt lasst mich noch vielleicht gibt es noch eine Frage. Lasst mich noch einen letzten Kommentar machen. Vielleicht geht es jetzt manchen von euch so, dass ihr euch fühlt, wie ein Puzzleteil ohne zweite Hälfte. ja, und denkt, wie kann ich denn ohne Ehepartner, wie kann ich denn alleine leben? Wie soll denn das gehen? Ja, wir haben ja welche, die sind alleine, sind nicht verheiratet oder nicht mehr verheiratet. Es gibt auch für euch ein vollständiges Leben. Ja? Es ist nicht so, dass man verheiratet sein muss, um ein vollständiger Mann oder vollständige Frau zu sein und glücklich zu werden. Nein, Paulus treibt es sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich wollte, ihr werdet alle so wie ich, nämlich nicht verheiratet. Das wird euch erst einen Haufen Probleme ersparen und ihr werdet alle viel glücklicher. Weil Paulus, es sagt er. Und Paulus war ein vollständiger, glücklicher Mann. Ich glaube, dass er echt ein Mann war. Und er war nicht verheiratet und er hat seinen Frieden in Gott gehabt und er war glücklich. Und das gibt es bei Gott. Das gibt es bei Gott, dass man nicht verheiratet und glücklich ist. Dass alles in einem abgesättigt ist, so dass man leben kann. Entweder bis man verheiratet ist oder vielleicht auch, dass man nie heiratet. Ja? Das gibt es bei Gott und das können wir suchen. Gottes Wort sagt, bei dir ist Freude die Fülle. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Und einfach nur als Anmerkung, da können wir jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, aber das ist ganz wichtig, dass jetzt nicht ein falsches Bild entsteht. Aha, ich bin nur ein halber Mensch. Wie soll ich jetzt damit leben? Nein. Wie gesagt, Paulus dreht das sogar nochmal rum, so dass man fast denkt, Paulus, du, das ist ja schrecklich, dass ich geheiratet habe. Ja. Was mache ich denn jetzt? Und wollt ihr wissen, was? Ich habe wirklich das gelesen gehabt und weil ich eifrig dem Herrn nachfolgen wollte, wollte ich eigentlich ehelos bleiben. Damals, als ich bei Jugend mit einer Mission war. Ich wollte eigentlich ehelos bleiben, um den Herrn total nachzufolgen. Die Erweckung kommt sowieso bald und ist viel einfacher, wenn ich als Märtyrer sterbe. Solche Gedanken hatte ich, ganz im Ernst. Ja? Und das sind auch die Gedanken von Paulus. Und dann kam meine Frau und sagte, nein, du nicht. Und ich sage, wieso, ich nicht? Nein, nein, du nicht. Du bist nicht geschaffen, dafür alleine zu sein. Und erst habe ich mich geärgert und habe mit meiner Frau diskutiert, also mit der Silke damals diskutiert. Aber ich glaube, dass sie recht hatte. Gott hat das bestätigt, dass ich heiraten soll. Ganz klar mir bestätigt, dass ich das tun soll. Und ich glaube, das war richtig. Ja. Aber ich will euch nur sagen, Paulus sagt, es gibt ein Leben ohne Ehepartner, was glücklich und erfüllt sein kann. Wo man zu dem Mann, zu der Frau wird, die Gott will. Dann beten wir dafür und bleiben da dran. Ja. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich klar, das ist nicht einfach. Und da bleiben wir auch dran, Markus, und beten auch gleich für dich. Ach so, ganz theoretisch hast du das gesagt. Ja. Ja, das darf man auch mal so sagen. Das darf man auch mal so sagen. Und ich denke, wir nehmen uns noch eine kurze Zeit und beten für solche Sachen. Für Leute, die sagen, ja Mensch, ich, was ihr auch immer auf dem Herzen habt, ihr könnt es in eurer Gruppe. Ja, das ist so. Amen. Trotzdem darf man das sagen, dass man da einen Wunsch hat und eine Not hat. Das darf man Gott sagen. Und lasst uns noch kurz einfach in eine kleine Gruppe gehen. Und ich weiß nicht, was euch jetzt angesprochen hat, wo ihr sagt, ha, da könnt ihr mal für mich beten. Ihr müsst ja nicht euer ganzes Herz aufmachen. Aber vielleicht könnt ihr sagen, ja, das ist bei dem Thema bei mir wichtig. Könnt ihr da für mich beten? Zu zweit oder zu dritt? Ja, können wir das machen? Und so machen wir dann den Abschluss.